Deutschlandfunk Interview.
Das Bundeskabinett hat heute ein Gesetz für einen besseren Umgang mit Whistleblowern auf den Weg gebracht, also für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in ihrem Unternehmen schwere Missstände melden wollen. Korruption zum Beispiel, Diebstahl oder Strafzeiten und die gleichzeitig fürchten, deshalb, weil sie das melden, an ihrem Arbeitsplatz benachteiligt zu werden. Am Telefon ist jetzt ein Experte in Sachen Whistleblowing. Ich kann sprechen mit Henning Stuke. Er ist von Haus aus Kriminologe und leitet unter anderem Seminare für Whistleblower-Beauftragte, also für Frauen und Männer, die in großen Unternehmen als Ansprechpartner für Whistleblower da sein sollen. Schönen guten Abend, Herr Stuke.
Guten Abend, Herr Armbruster.
Herr Stuke, wird dieses Gesetz, wenn es so kommt, wie es heute im Kabinett war, wird das mögliche Whistleblower stärker dazu ermutigen, Missstände zu melden?
Also ich glaube schon, dass das richtige Signal ist in die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist heute an sich ein ganz guter Tag für Whistleblower. Vielleicht wird man an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen nachschärfen müssen im parlamentarischen Verfahren, aber die Bundesregierung ist auf dem richtigen Weg.
Was hält denn eigentlich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bislang davon ab, Informationen weiterzugeben? Was sind da sozusagen bislang die größten Hürden?
Also bisher war es so, dass Mitarbeiter keinen Schutz vor arbeitsrechtlichen Benachteiligungen hatten, wenn sie etwaige Missstände gemeldet haben. Und einer der wesentlichen Eckpfeiler durch die europäische nationale Gesetzgebung ist, dass die Mitarbeiter nun diese Missstände nicht nur melden können, sie können sich auch entscheiden, ob sie diese Missstände intern, das heißt also an die unternehmensinterne Meldestelle melden oder sich gleichzeitig für die externe Meldestelle engagieren. Das heißt, dem Mitarbeiter ist es zukünftig nicht nur freigestellt, ob er sich meldet, sondern auch, wie er sich meldet. Und das stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen.
Nämlich vor was für Herausforderungen?
Die Hinweisgeber können zukünftig selbst entscheiden, ob sie sogenanntes externes Whistleblowing betreiben, das heißt, ob sie sich mit ihrem Anliegen an eine externe Meldestelle, das wird das Bundesamt für Justiz sein, die BaFin oder andere von den Bundesländern zu benennende Behörden sein werden, oder ob der Mitarbeiter sich intern meldet. Und die Unternehmen sollten ein großes Interesse daran haben, dass genau die Missstände zunächst erst einmal intern verbleiben, damit nämlich die Informationen, die aus diesen Missständen resultieren, nicht an die Öffentlichkeit geraten. Die Unternehmen haben ein großes Interesse daran, die Attraktivität ihrer eigenen Meldestelle herauszustellen, zu exponieren, um Whistleblower zu incentivieren, sich erst einmal intern mit ihrem Anliegen an die eigene Unternehmensstelle zu melden.
Gut, diese eigene Meldestelle, dafür müssen jetzt ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielen deutschen Unternehmen rekrutiert werden. Was müssen solche Leute, was müssen solche Mitarbeiter mitbringen?
Wir haben bei uns die Erfahrung in den Trainings gemacht, dass dort viele Mitarbeiter sitzen aus dem Bereich Personal, aus dem Bereich Qualitätsmanagement oder möglicherweise Buchhalter. Also Mitarbeiter, die vielleicht zum falschen Zeitpunkt aus der Deckung hinter ihrem Schreibtisch hervorgekommen sind. Und denen hatte man dann sofort diese sogenannte Beauftragtenwesen, hatte man ihnen sofort angetragen. Und diese Mitarbeiter haben sozusagen noch nie in dem Kontext mit Hinweisgebern gestanden, wissen auch nicht, wie sie mit Hinweisgebern umgehen müssen und wissen auch nicht, welche Folgemaßnahmen, also das, was das Gesetz auch vorsieht, nämlich welche Folgemaßnahmen sie ergreifen müssen, wenn Hinweisgeber irgendwelche Missstände melden.
Auf welche menschlichen Qualitäten kommt es denn da an?
Sie müssen empathisch sein. Dabei geht es um so einen intellektuellen Perspektivwechsel. Sie müssen versuchen, durch die Brille des Hinweisgebers auf diesen gesamten Sachverhalt zu schauen. Hinweisgeber stehen oftmals selbst vor riesigen Kostenabschätzungen. Die überlegen über Tage, Wochen, Monate, ob sie diesen Hinweis, ob sie diesen Missstand gegenüber dem Unternehmen melden. Denn möglicherweise wirft eine solche Meldung ihr gesamtes Lebenskonzept über den Haufen. Und deswegen brauchen Meldestellenbeauftragte auch ein gewisses Gespür dafür, die Hinweisgeber an der richtigen Stelle richtig abzuholen.
Können Sie uns das noch ein bisschen genauer erklären? Weil ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Was geht vor in so einem Menschen, der in seinem Unternehmen etwas entdeckt hat, von dem er meint, das muss an die Öffentlichkeit, aber von dem er gleichzeitig weiß, dass diese Information kann ihm wahnsinnige Probleme bereiten?
Ja, man weiß aus der internationalen Forschung, dass es dort eine Prävalenz gibt, eigentlich also eine Tendenz zu einer altruistischen Motivationslage bei Hinweisgebern. Also Hinweisgeber stellen einen Missstand fest und wollen diesen Missstand im Regelfall einfach nur abgestellt wissen. Das heißt, sie wenden sich zunächst immer erst einmal an die interne Meldestelle. Aber wenn Sie melden, dass die interne Meldestelle dort nicht richtig funktioniert, dass man dort nicht richtig reagiert auf Ihr Anliegen, dass man Sie möglicherweise nicht richtig behandelt, dann schlägt sowas ganz schnell um in eine Vergeltungsmotivation, die dann nicht mehr altruistisch, sondern mehr egoistisch getrieben ist. Und dann wollen Hinweisgeber oftmals das Unternehmen für dieses Fehlverhalten in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen wissen. Und das ist der Grund, warum sich dann Hinweisgeber dann an öffentliche Stellen, nämlich diese externen Meldestellen, wenden.
Und soll das möglichst verhindert werden? Ist das besser, wenn das über eine interne Meldestelle in einem Unternehmen läuft? Was ist da Ihre Erfahrung?
Also die meisten Missstände, die von Hinweisgebern gemeldet werden, die spielen sich nicht in dem Bereich, wo es wirklich fürs Unternehmen sehr kritisch wird. Das können Themen sein im Bereich von sexuellen Übergriffen, das können so Mobbing-Themen sein. Also das zeigt die Erfahrung, dass das der überwiegende Anteil der Fälle ist, die den Arbeitnehmern so in ihrem täglichen Alltag immer wieder fahren. Dennoch muss ein Unternehmen daran interessiert sein, schon diese Art von, ich sage das mal in Anführungszeichen, kleineren Fälle richtig zu bearbeiten, wenn es nämlich auch die größeren Fälle nämlich irgendwann gemeldet haben möchte. Dass es zum Beispiel zu einer großen Unterschlagung von einem sechsstelligen Betrag kommt oder dass möglicherweise Produkthaftungsfälle verletzt werden oder irgendwelche anderen Themen.
Welche Rolle spielt da die Größe eines Unternehmens? Also ich kann mir vorstellen, dass das vor allen Dingen für in einem kleineren Unternehmen ja schwierig ist. Wir reden vielleicht über 10, 15 Personen und einer von diesen Mitarbeitern möchte dann gerne einen schweren Missstand melden. Das ist ja wahrscheinlich in so einem Unternehmen gar nicht so leicht, unerkannt zu bleiben.
Ja, diese kleinen Unternehmen zwischen 10 und 15 sind von diesem Gesetz erstmal gar nicht erfasst, aber wir können auch die Größenordnung nehmen von vielleicht 50 oder 60. Mhm. Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Unternehmen entweder einen mündlichen Meldekanal oder einen Meldekanal in Textform einrichten müssen. Und selbst wenn Sie ein Unternehmen haben, was nur 60 oder 70 Mitarbeiter hat und das Unternehmen hat sich möglicherweise dazu entschlossen, sich nur für einen mündlichen Meldekanal zu entscheiden, werden auch Mitarbeiter in diesen relativ kleinen Unternehmen schon möglicherweise die Gefahr sehen, dass sie möglicherweise durch ihre Stimme erkannt werden, wenn sie sich an diese Telefonhotline wenden.
Und möglicherweise ist doch auch eine Gefahr, ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich meinen Chef melde, der möglicherweise, Sie haben das Beispiel genannt, einen größeren Betrag unterschlagen hat, vielleicht Steuerhinterziehung in großem Stil begangen hat. Wenn der ins Geschäft muss, dann ist möglicherweise das Unternehmen vor großen Schwierigkeiten. Möglicherweise bin ich dann auch meinen Arbeitsplatz los.
Also mit diesen Fällen muss man immer rechnen. Aber die Forschung zeigt, dass die überwiegende Angst, die Whistleblower eigentlich haben, die Hinweisgeber haben, ist nicht die Angst, dass sie vor die Tür gesetzt werden oder dass sie irgendwelche arbeitsrechtlichen Benachteiligungen erfahren, sondern dass sie von ihren Kollegen als Troubleshooter, Troublemaker identifiziert werden. Und das ist der größte Treiber des Zurückhaltens von irgendwelchen Hinweisen. Dass Mitarbeiter Angst haben, dass ihre eigenen Kollegen erfahren, dass sie derjenige oder diejenige sind, die diesen Hinweis ans Tageslicht gebracht haben.
Und wie lässt sich denn sicherstellen, da sind wir jetzt wieder bei den Whistleblower-Beauftragten, wie lässt sich sicherstellen, dass jemand tatsächlich einen schweren Verstoß meldet, zum Beispiel Korruption oder Steuerhinterziehung, oder dass er einfach nur eine Kollegin anschwärzen will?
Diese Fälle gibt es auch, das ist auch untersucht worden. Man ist sich da in der Forschung nicht ganz einig, die ist da sehr heterogen an der Stelle, aber die Tendenz ist eindeutig. Also eine Whistleblowing-Hotline oder eine Meldestelle wird von Mitarbeitern, von Arbeitnehmern im Regelfall nicht missbraucht. Die weitaus größte Zahl, also wir reden über einen einstelligen Bereich, wo es zu diesen Missbräuchen kommt, aber die weitaus größte Zahl lanciert diese Hinweise in bester Absicht.
Interessante Details. Henning Stucke war das, Whistleblowing-Experte und ein Seminarleiter für Menschen, die in ihrem Unternehmen als Whistleblower-Beauftragte arbeiten sollen. Wir haben mit ihm gesprochen über das neue geplante Whistleblowing-Gesetz der Ampelkoalition. Vielen Dank, Herr Stucke.
Vielen Dank, Herr Armbruster.